Einblick. Der 14-tägige Podcast der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig. Herzlich willkommen, sagen Beate Tischer und Beatrix Stark.
Noch befinden wir uns mitten in den Sommerferien. Wir genießen es alle, aber die Schulferien in Sachsen werden schon bald zu Ende sein, Bea.
Ja, ich blicke auch etwas traurig dem entgegen. Wir hoffen, Sie sind bisher gut durch die heißen und auch nassen Tage gekommen und hatten eine gute Zeit und konnten sich hier und da entspannen, erholen, Urlaub machen. Erfahrungsgemäß lässt einen die Schule nur, also manchmal echt schwer los. Meine Tochter ist gerade zu Hause, währenddessen wir den Podcast aufnehmen, mit ihren Freundinnen für ein Französischprojekt, was über die Ferien fertig werden darf. Und obwohl meine Schulzeit schon länger her ist, bin ich schon an den Gedanken daran echt frustriert. Weil Ferien sind Ferien, so würde ich mir das wünschen. Jede und jeder, der ein Schulkind begleitet, egal ob Eltern, Großeltern, LehrerInnen oder weiß, dass Schule nicht immer nur schön ist und nur ein schöner Ort ist.
Also ein großes Thema, dem wir uns heute nähern. Wir tun es aber mal von einer etwas ungewöhnlichen Seite und rufen den Grundgesetzartikel 6.2 ins Gedächtnis. Der besagt nämlich, Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. Da steht ja erstmal gar nichts von Schule drin.
Habe ich auch erst mal drüber nachgedacht. Vielleicht lässt sich vermuten, dass hier auch so der Wunsch einiger Eltern entsteht, sich ja vielleicht auch eine andere Schule für ihr Kind zu wünschen.
Bleibt die Frage, ob das überhaupt geht. Gibt es das? Und das ist eine gute Gelegenheit, heute mal wirklich über den Tellerrand zu gucken. Wie machen das andere Länder? Wie sieht das in anderen Schulen, in den anderen europäischen Ländern eigentlich aus?
Und Sie ahnen es schon, liebe Zuhörende. Wir wollen uns heute mal mit PISA-Primus Finnland beschäftigen. Wie lernen Kinder in Finnland? Gibt es hier mehr Bildungsgerechtigkeit? Macht Kindern dort Schule Spaß? Wir sind gespannt auf das Gespräch und freuen uns über unseren Gast Dr. Petra Linderos. Herzlich willkommen.
Ganz vielen Dank. Ganz lieben Dank.
Ja. Ja, wir freuen uns, dass Sie die Zeit haben. Sie sind uns gerade aus Göttingen zugeschaltet. Heute ist der 24. Juli 2024 und ich würde Sie gern noch kurz unseren Zuhörenden vorstellen in Auszügen. Die Vita ist auf unserer Website zu finden. Ich muss jedoch sagen, es war gar nicht so einfach, Informationen über Sie aus dem Netz zu ziehen. Aber was wir gefunden haben: Petra Linderos, Sie sind gebürtige Deutsche und leben seit nun mehr als 30 Jahren in Finnland. Sie lehren an der Universität
Jyväskylä.
Ich probiere mich. Genau, das liegt in Mittelfinnland und seit PISA 2000 haben Sie sich intensiv mit finnischer Bildung auf dem Hintergrund Ihrer deutschen Qualifikation als Lehrerin für das Gymnasium mit den Fächern Deutsch und Gemeinschaftskunde auseinandergesetzt. Außerdem besitzen Sie eine Lehrerausbildung in Finnland. Sie arbeiteten als Lehrbeauftragte und Lektorin an der Universität Jyväskylä und Oulu. Also es ist nicht ganz einfach, das Finnische für mich. Was würden Sie sagen, ist Deutsch schwieriger oder Finnisch?
Jede Sprache ist schwierig.
Ja, das stimmt.
Wenn viele Leute sagen, oh, die englische Sprache ist so easy, das stimmt so nicht. Ja, jede Sprache hat ein eigenes Leben. Eine eigene Grammatik sozusagen. Und die meine ich jetzt nicht den Kasus, also nicht die Kasusformen, sondern es hat eine eigene Identität. Und die finnische Sprache ist für uns Deutsche logischerweise keine germanische Sprache, wie zum Beispiel die englische Sprache, die schwedische Sprache, das Niederländische etc., sondern es ist eine finnisch-ugrische Sprache. Und diese Sprache ist uns natürlich erstmal sehr, sehr fremd. Mhm. Ja. Und die Sprache ist aber gleichzeitig auch ein Ausdruck von Kultur, Identität, mit der man leben muss und mit der man lebt.
Zum Bildungssystem. Sie hatten ja schon gesagt, dass die Frage Sie sehr umgetrieben hat, warum muss man in Deutschland nach der 4. Klasse sich eigentlich schon orientieren und entscheiden? Das schließt ja, dass es im finnischen Bildungssystem anders ist. Vielleicht können Sie uns da noch mal kurz abholen, was genau, wo sind die Unterschiede?
Also ich denke, der allergrößte Unterschied besteht darin, dass wir eine seit dem Ende der 60er Jahre, also 68 bis 72 gab es ein Projekt, aber ab 72 wurde in Finnland eine Gemeinschaftsschule eingeführt. Diese Gemeinschaftsschule geht von Klasse 1 bis Klasse 9. Danach, nach der 9. Klasse, gehen die Kinder entweder in eine gymnasiale Oberstufe oder in eine berufsbildende Oberstufe. Das ist der große Unterschied. Wir haben also Klasse 1 bis 9, die wiederum aber in sich insofern nur getrennt sind, weil tatsächlich Kinder von der Klasse 1 bis 6 von einem sogenannten Klassenlehrer unterrichtet werden. Das entspricht ihrem Grundschullehrer. Allerdings vom Studium her ist das ein Unterschied, weil der Fokus bei dem Grundschullehrer mit Master logischerweise in Finnland ist in erster Linie auf Erziehungswissenschaften ausgerichtet. Danach ab Klasse 7 bis 9 und auch dann in der gymnasialen Oberstufe und auch in der berufsbildenden Oberstufe gilt ein sogenanntes Fachlehrerprinzip. Ja, aber das Entscheidende ist, dass Kinder alle gemeinsam sind bis zur 9. Klasse, egal wie. Und da komme ich, mache jetzt mal einen Bogen wieder zurück, da komme ich wieder zur Sprache. Und auch das ist ein ganz großer Unterschied. Denn die Sprache vermittelt auch etwas von Gemeinsamkeit. Und wenn Kinder in einer Klasse 1 bis Klasse 9 gemeinsam miteinander arbeiten, bedeutet es auch, es muss eine gemeinsame Ansprache geben. Und das ist etwas, was mir auffällt, wenn ich zum Beispiel deutsche Schulen oder beziehungsweise mit Lehrern aus deutschen Schulen spreche, die ich auch dann fortgebildet habe oder ich auch selbst hier in Deutschland bin, merke ich, dass die Kommunikation zwischen den einzelnen Personen aus unterschiedlichen Bildungswegen sehr unterschiedlich ist. Und das empfinde ich in Finnland nicht so.
Können Sie das nochmal an einem Beispiel erklären? Ich kann es mir, ich glaube, ich habe eine Vorstellung, aber noch nicht ganz konkret.
Das bedeutet, dass man nicht automatisch eine akademische Richtung einschlägt nach der Klasse 4, sozusagen das Bildungsbürgertum gefördert wird, sondern man muss eine gemeinsame Sprache haben. Das bedeutet nicht, dass sie sozusagen auf niedrigem Niveau ist. Darum geht es jetzt hier nicht, sondern dass man einen gemeinsamen Konsens findet, miteinander zu sprechen. Und auch in der akademischen Sprache bei uns an der Uni ist es nicht so, dass man jetzt zum Beispiel mit einem Professor redet, als würde man ständig also auf einem überkantitelten Level reden müssen. Das funktioniert so nicht. Aber man kann das natürlich, also logischerweise, denn es sind ja qualifizierte Leute durchaus. Aber sowas gibt es genauso auch in anderen Berufsstaaten. Ja. Verstehen Sie, was ich meine?
Ja, das stimmt. Ich bin ja auch ab und zu in Schulen. Das ist natürlich ein Unterschied, wenn ich an einem Gymnasium bin, auch mit den Lehrkräften, wie die miteinander sprechen, aber auch mit den SchülerInnen, als wenn ich in der Grundschule bin oder an der Oberschule. Also ja, stimmt. Jetzt weiß ich gar nicht, Mittelschule, sagt man das noch?
Nee, das heißt jetzt tatsächlich bei uns Oberschule, das war früher wo man Realschulabschluss macht.
Genau. Ja. Aber Sie wechseln ja auch ständig irgendwelche Begriffe. Auch damit habe ich lernen müssen, weil ich glaube, vor Sie meinen Oberschule, also das, was früher Realschule war.
Ja.
Genau. Ja. Aber diese Trennung gibt es eben bei uns gar nicht. Ja. Also das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, der eben durch die Reform gekommen ist, mit dem Ziel, dass alle Kinder in jeder Form wichtig sind und jeder für die Gesellschaft wichtig ist. Und da sind wir bei der finnischen Gesellschaft. Die finnische Gesellschaft ist ja eine Gesellschaft, die ganz anders ist als die deutsche Gesellschaft. Das heißt, die finnische Gesellschaft kommt aus einer landwirtschaftlichen Gesellschaft. Finnland ist ja erst nach 1945 tatsächlich stark industrialisiert worden. Ja. Vorher gab es in erster Linie Landwirtschaft. Finnland war ein sehr, sehr armes Land. Ja. Das muss man sich immer klar machen. Finnland war über 500 Jahre, fast 600 Jahre unter schwedischer Herrschaft und danach unter russischer Herrschaft 100 Jahre und ist seit 1917 unabhängig. Und diese Unabhängigkeit von anderen Ländern ist sehr prägend für dieses Land und deshalb auch sehr wichtig und für die Identität der Finnen ein ganz entscheidender Faktor. Mhm.
Dann gehen wir jetzt von Finnland zurück nach Deutschland. Wenn man heute in die deutschen Klassenzimmer geht, dann stellt man auch eine große Veränderung fest. Also ich denke, so seit 10, vielleicht 15 Jahren merkt man sehr, sehr deutlich, insbesondere in den Grundschulklassen, dass die Heterogenität der Kinder stark zugenommen hat. Diese Heterogenität kann man sowohl in unterschiedlichen sprachlichen und kulturellen Hintergründen finden. Das ist eine große Herausforderung, die im Lehramtsstudium noch immer kaum berücksichtigt wird. Da interessiert uns jetzt natürlich die Situation in Finnland. Sie selbst haben ja zu dem Thema promoviert. Sie haben sich damit auseinandergesetzt. Was heißt es eigentlich, in Klassen zu unterrichten, wo Kinder auch sind, deren Muttersprache eben nicht Deutsch beziehungsweise Finnisch ist? Ist uns da Finnland ein Stück voraus? Wie schafft man es, gerade diese Kinder mit einzubeziehen?
Eine schwierige Frage. Also worin ich promoviert habe, ist der Fokus ein anderer. Mein Fokus ist in erster Linie der, wie Kinder, die eine andere Erst- oder auch doppelte Erstsprachigkeit haben, im finnischen Fremdsprachenunterricht integriert werden und wahrgenommen werden. Das ist ein anderer Fokus. Aber ich glaube, der Unterschied ist eigentlich zum Beispiel der, auch darin habe ich gearbeitet, was ich vorhin meinte mit Deutsch als Muttersprache. Ich habe tatsächlich Muttersprachenunterricht gemacht, oder das heißt, eigentlich nennen wir das Erstsprache in der Forschung. Das bedeutet, dass Kinder, die zum Beispiel in Finnland sind und eine andere Erstsprache haben, das Recht darauf haben, auch in ihrer Erstsprache unterrichtet zu werden. Auch das ist ganz zentral. Das bedeutet, dass Finnland im Gegensatz zu anderen Ländern, und soweit ich informiert bin, ist das in Deutschland anders. Dort werden zum Beispiel Kinder aus anderen Ländern, haben einen Vertrag mit Deutschland, wenn es um ihre Sprache geht und sie Unterricht in ihrer eigenen Sprache haben. In Finnland ist es so, dass der finnische Staat das bezahlt. Also das ist so ein Fokus. Das ist sehr wichtig, dass die Kinder in ihrer Erstsprache eine Festigung erfahren, eine Identitätsfrage, ihre Kultur weitergetragen wird. Im Klassenraum selbst ist es so, dass die Kinder tatsächlich auch das Recht haben, als jemand mit dem Fokus nicht auf Finnisch als Erstsprache, sondern sie Finnisch als Zweitsprache haben. Das bedeutet, sie haben ein anderes Curriculum beziehungsweise einen anderen Fokus auf diese Sprache. Ja, nicht Fokus, sondern sie können zum Beispiel Abitur auch nicht in Finnisch als Erstsprache schreiben, sondern Finnisch als Zweitsprache. Das heißt, dann sind andere Wertmaßstäbe angelegt. Können Sie verstehen, was ich damit meine?
Ja, ich habe mich jetzt gefragt, das heißt, diese Kinder, die vielleicht, bei uns sind es jetzt sehr viele ukrainische Kinder.
Auch in Finnland.
Die also ukrainisch als ihre Muttersprache haben, würden also Unterricht erhalten auf ukrainisch. Da sind dann nur die ukrainischen Kinder zusammen?
Nee, ich glaube, da geht jetzt was durcheinander. Also, es gibt zwei verschiedene Sachen. Also das bedeutet, die Kinder, die jetzt zum Beispiel nach Finnland kommen und die Sprache gar nicht kennen, dann ist es so, dass sie erstmal in einer Vorbereitungsklasse sind. Dort haben sie ein Anrecht, ein Jahr lang, ungefähr 700 Stunden sind das, ja, das Anrecht, Finnisch zu lernen. Mhm. Dort sind sie auch mit anderen Kindern zusammen, die ebenfalls aus verschiedenen Ländern kommen. Mhm. Dort haben sie eine Lehrperson. Diese Lehrperson unterrichtet Finnisch als Fremdsprache. Und sie bekommen sozusagen dort den Anfangsunterricht. Und dieser Unterricht ist dann so, dass sie möglichst viel Basics bekommen, also viele Basis oder sehr viel lernen in dieser Zeit. Ja, dann aber auch, sofern es möglich ist, auch schon integriert werden. Und das ist also integriert werden in den Klassen, in denen sie dann vielleicht eben auch dann hineingehen. Zum Beispiel ist das sehr leicht im Sportunterricht. Es ist leicht in der Musik. Es ist leicht auch zum Beispiel Kinder zu integrieren, wenn sie im Kunstunterricht oder aber auch zum Beispiel, wir haben ab der Klasse 7 Hauswirtschaftsunterricht. Das heißt, sie gehen in den Unterricht und kochen zum Beispiel mit den anderen Kindern, weil das ja eine völlig andere Ansprache ist, als wenn sie jetzt zum Beispiel Finnisch als Erstspracheunterricht dran teilnehmen müssten. Ja. Oder Mathematik ist so ein Fach, wo sie relativ schnell auch integriert werden können. Ja.
Wie wird das dann bei der Zensurengebung berücksichtigt, wenn jetzt das Abitur in Finnisch als Zweitsprache geschrieben wird? Gibt es da ein anderes Bewertungssystem?
Richtig, das ist logisch. Das muss nach Bewertungen der Zweitsprache eben dann existieren.
Mhm. Ja. Das heißt, damit ist verbunden, dass man die Chancen für diese Gruppe Kinder erhöht.
Das ist das Ziel, ja.
Und vielleicht da anschließend, ja, wenn Sie die Möglichkeit hätten, sich frei was wünschen zu dürfen, wenn wir hier mal kurz zaubern könnten, was würden Sie gerne vielleicht auch orientiert am finnischen System, am deutschen Bildungssystem ändern, wenn Sie sich das wünschen dürften? Was wäre dann anders?
Was wäre anders? Also ich denke, in erster Linie gibt es da 4 Dinge, die ich sehr wichtig finde. Also, oder beziehungsweise eigentlich ist es der Ansatz, den ich empfinde, der hier in Finnland einfach sehr, sehr anders ist. Nämlich einen holistischen Bildungsansatz, der auf 4 ganz wesentlichen Grundsteinen beruht. Und der entscheidende Grundsatz ist Vertrauen. Das zu vermitteln ist sehr, sehr schwierig. Das heißt, dass es keine negative Haltung gibt, wenn vom Staat etwas gemacht wird, sondern dass man sozusagen auch auf das, was staatliche Einrichtungen tun, nicht gleich mit einer Gegenwehr reagiert. Vertrauen auch in diese staatlichen, aber auch in die Lehrpersonen. Die Lehrer haben Vertrauen zu ihren Schülern, die Schüler Vertrauen zu den Lehrpersonen und auch die Eltern untereinander oder haben Vertrauen zu den Lehrpersonen. Denn sie sind es, die mit den Kindern zu arbeiten müssen. Ja. Und nicht immer nur sich selbst einfach zu sehen, das Individuum, ich bin jetzt wichtig und mein Kind kann das alles. Das ist etwas, was ich sehr, sehr entscheidend finde. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache, auf die ich in Finnland ganz anders und auch sehr zentral finde, ist der Begriff der Gleichwertigkeit. Und ich meine ganz bewusst den Begriff der Gleichwertigkeit. Das heißt im Finnischen tasa arvo. Tasa heißt gleich, arvo heißt Wert. Ja, also Gleichwertigkeit. Jeder Mensch ist gleich und hat den gleichen Wert. Diese Gleichwertigkeit, also auch nicht, das heißt nicht, dass es eine Gleichmacherei ist, sondern dass man gleiche Werte hat und den Maßstab also für alle auch gleich hat. Das ist etwas, was ich denke, was in deutscher Gesellschaft durch die deutsche Geschichte aufgrund des Humboldtschen Systems, vom bürgerlichen System etc. mit Sicherheit noch, sagen wir, veränderungsbedürftig wäre, um es sehr vorsichtig auszudrücken. Eine andere Sache ist der Konsens. Das ist der dritte Baustein. Der Konsens darüber, dass das, was man hat als Bildungssystem, nicht ständig variiert und ständig verändern, sondern dass man einen Konsens hat, sozusagen hinsichtlich auch politischer Ausrichtung. Und da ist zum Beispiel ein ganz, ganz großer Unterschied zwischen deutscher und finnischer Bildungspolitik, denn die deutsche Bildungspolitik wird ja nun von 16 verschiedenen Bundesländern gemacht und 16 verschiedene Kapitäne dieser Bundesländer fahren mit ihren Schiffen auf dem Deutschland-Ozean herum und wissen eigentlich nicht, wo es richtig lang geht. Das Gefühl hat man oft im Ausland. Ich will ja mit niemandem klein machen, die geben sich sicher alle sehr viel Mühe. Aber diese Richtung, einen Konsens darüber zu finden, wie deutsche Bildungspolitik auszusehen hat, das fände ich sehr wünschenswert. Die nämlich auf dem, und das wäre jetzt der vierte Baustein, auf dem Baustein der Kontinuität beruht und nicht, wenn politische Lagen sich verändern, auf einmal wieder was rückgerudert wird oder umgedreht wird, sondern Bildung braucht einfach Ruhe und Zeit. Das habe ich lange gesprochen. Ich hoffe, es ist ein bisschen deutlich geworden.
Aber das sind natürlich eigentlich ganz simple Sachen, die Sie gesagt haben. Mhm. Die leuchten total ein. Aber ich habe auch jedes Mal gedacht, ach, wäre es doch nur so. Ja, also da ist der Föderalismus wirklich ein schwieriges Thema.
Ist es mit Sicherheit, ich sage noch mal eine Sache dazu, es ist eine Frage des politischen Willens. Ja, und den sehe ich hier in Finnland einfach anders. Also egal, welcher politischen Couleur man hier in Finnland angehört, gibt es natürlich Kleinigkeiten, ja, also, und ich meine wirklich Kleinigkeiten. Natürlich wird das Curriculum verändert, aber das sind auch alles Dinge, die sehr transparent ablaufen. Ja, aber das große Ziel an der Gemeinschaftsschule wird nicht gerüttelt, seitdem sie existiert. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, um Kontinuität, Ruhe in den Lehrberuf reinzubekommen. Denn für die Lehrpersonen ist das wahnsinnig anstrengend, wenn sie ständig rumgerudert werden, ja, und verunsichert werden. Ja,
ich glaube auch, dass insgesamt in Finnland den Lehrpersonen, so habe ich es jedenfalls gelesen, sehr viel Wertschätzung entgegengebracht wird.
Absolut.
Und ich glaube, das ist auch etwas, daran hapert es.
Aber ich glaube tatsächlich auch, dass in Finnland vor allen Dingen Lehrpersonen eine andere Wertschätzung tatsächlich haben. Und das merkt man auch. Man traut ihnen etwas zu und das ist das, was ich meine mit Vertrauen. Ja, also das heißt, man hat das Vertrauen auch in die Lehrperson. Es ist ein geschätzter Beruf. Wir haben sehr viel mehr Bewerber, als dass wir an Kontingenten haben, die bei uns an der Universität studieren können. Diejenigen, die studieren, sind sich dessen sehr bewusst, dass ihr Studienplatz etwas sehr Wertvolles ist. Das ist nicht so einfach, einen Lehrberuf zu bekommen, und man sagt das im Deutschen hier oft, ich weiß eigentlich nicht so ganz, also so habe ich das oft gehört, ich weiß nicht, ob es immer noch so stimmt, aber eigentlich weiß ich nicht so richtig, was ich studieren möchte, dann studiere ich mal auf Lehrer, so. Und das kann man in Finnland absolut überhaupt nicht, ja, das ist ein langer Prozess, bis man sozusagen tatsächlich auch mit den Studienplatz entgegennimmt, ja. Abgesehen davon, dass wir im Gegensatz, und auch da ist ein Unterschied, im Gegensatz zur deutschen Lehrerausbildung ein einphasiges Modell haben. Das bedeutet, dass wir kein Referendariat haben, sondern von Anfang an, wenn man also studiert, ist man automatisch gleich in der Lehrerausbildung. Ja.
Das heißt, die gehen dann auch sofort in die Praxis, also die machen Praktika in den Schulen und sitzen nicht in irgendeinem Elfenbeinturm und nach 4 Jahren kommt dann das große Erwachen?
Richtig. Das bedeutet, dass die von Anfang an, sie haben ihr Hauptfach bei den Lehrpersonen, die Klasse 1 bis 6 unterrichten, also das nennen wir die sogenannten Luokanopettaja, und das sind die sogenannten Klassenlehrer, also ich nenne sie Lehrer für die Klasse 1 bis 6, die haben ihr Hauptfach, und ihr Hauptfach ist Erziehungswissenschaften. Aber in diesen Erziehungswissenschaften gehen sie auch dann in die Schule, ja, wir haben angeschlossen an unseren Campus eine sogenannte, ja, das ist ein bisschen ein komisches Wort. Es heißt Normalschule. Es ist aber überhaupt nicht normal. Es ist eine normsetzende Schule. Die ist auch eine staatliche, weil sie eben auch an die Uni angeschlossen ist. Dementsprechend ist Forschung und auch Lehrbetrieb gleichzeitig. Das heißt, die Lehrpersonen, die dort unterrichten, sind auch in der Forschung gleichzeitig mit an der Universität und unterrichten gleichzeitig und bilden aber auch die Referendare aus. Ja, also beziehungsweise die Lehrer werden wollen. Wenn man jetzt aber zum Beispiel Fachlehrer wird, dann ist das Hauptfach, nehmen wir mal an, Germanistik, also oder Deutsch oder Englisch oder Mathe oder Hauswirtschaft oder was auch immer. Aber parallel dazu gibt es eben auch pädagogische, didaktische, wir sprechen heutzutage meistens nur von Pädagogik. Und diese Kurse werden dann eben auch gemacht an den Normalschulen oder gibt auch einige Praktika oder ein Praktikum, was dann auch außerhalb dieser Normalschulen stattfindet.
Ich bin jetzt ein bisschen an der Hauswirtschaft hängen geblieben. Das ist ja etwas, was in Deutschland sehr verpönt. Also
ja, verpönt. Sie dürfen es gerne so sagen. Ja. Da ich ja nun gerade bei meiner Schwester hier bin, meine Schwester war Hauswirtschaftslehrerin und auch Werklehrerin und Kunstlehrerin. Und all das ist weggestrichen worden.
Ja.
So, das und ist sehr, sehr traurig.
Warum legt man in Finnland darauf so viel Wert?
Das ist eine ganz wichtige und ganz entscheidende und eine sehr historische Frage, die Sie mir jetzt stellen. Ja, das hat etwas mit einem Herrn zu tun, der Unus Hygnaeus heißt. Unus Hygnaeus, der unter anderem auch der Vater der finnischen Volksschule 1866 gewesen ist. Das bedeutet, dass tatsächlich der Unus Hygnaeus eine Sache wollte und diese eine Sache war, dass man vor allen Dingen den Unterricht A auf Finnisch hat, weil früher war eben Schwedisch die Nationalsprache. Ja, finnische Schriftsprache ist eigentlich erst sehr, sehr spät entwickelt worden, nämlich von einem Herrn, der den Sie alle kennen wahrscheinlich oder vielleicht auch nicht, Michael Agricola, aber der hat bei Luther studiert und unter anderem dort auch dann die finnische Sprache weiterentwickelt. Aber das Entscheidende ist, dass Unus Hygnaeus, der hatte ein Ziel und viele Dinge, die er 1866, damals gab es noch keine flächendeckende Volksschule, das muss man sich nicht so vorstellen, sondern aber sein Ziel war, dass er Unterricht auf Finnisch haben wollte, aber auch die Anschaulichkeit statt Abstraktheit. Das bedeutet, dass die Kinder eine Förderung geistiger und körperlicher Entwicklung tatsächlich bekommen. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Und das führte dazu, dass er, weil er nämlich den Blick, auch dieser Unus Hygnaeus, den Blick nach außen gemacht hat, nämlich den Blick zu Fröbel, den Sie alle kennen wahrscheinlich, ja, aber auch zu Pestalozzi und. Denn die sind ja auch damals ins Ausland gepilgert. Ne? Und der hat diese Ideen mitgebracht und hat das auf den Weg gebracht. Und seitdem gibt es tatsächlich den Schwerpunkt auch auf Musik, Handwerk, Handarbeitsunterricht, Zeichnen und auch Hauswirtschaft. Ja, das sind ganz zentrale Sachen, denn es um Gartenpflege gab es vor allen Dingen auch. Ja, auch heute müssen die Kinder immer noch Pflanzen sammeln. Ja, früher hatte man das gemacht, indem sie in den Sommerferien zum Beispiel eine Aufgabe bekamen und mussten 80, glaube ich, waren das, haben meine Kinder sammeln müssen und die Namen dazu aufschreiben, heimische Pflanzen. Ja, heutzutage macht man das natürlich also über die Kamera, das heißt übers Handy und das muss dann gesammelt werden und dann muss es aber auch beschriftet werden. Das heißt ganz praktische Dinge, denn der Mensch besteht ja nicht nur aus Kopfarbeit, sondern es gibt viele Kinder, die ungeheure Talente haben, ja, die vielleicht nicht darin bestehen, dass man Goethe lesen muss, ja, sondern dass man andere Dinge kann. Und die haben eine Wertschätzung. Und zum Beispiel Hauswirtschaft ist etwas, was ja einfach notwendig ist, was wir brauchen, ja, zu lernen. Ab der Klasse 7 gibt es 3 Stunden in der Woche als Pflicht und ab der 8. Klasse, also als obligatorisch. In der 8. Klasse ist das ein Wahlfach. Und das wählen sehr viele, ja, das als Wahlfach, weil das einfach etwas ist, wo man das Kochen lernt, weil das etwas Praktisches ist. Und abgesehen davon schmeckt es ja auch. Mhm. Ja.
Das heißt, man isst dann auch zusammen, ne?
Absolut. Abgesehen das Essen ist ja auch noch ein großer Unterschied zur deutschen Schule. Das heißt, das, was ich denke, bei Ihnen ist das wohl so, dass Ihre Kinder, wenn, weiß nicht, wie sagten, dass Sie Kinder haben, essen Sie in der Schule bei Ihnen?
Also ich muss da ein bisschen zurückrudern, aber das kann ich nachher zum Ausklang auch nochmal erwähnen. Wir haben, zumindest ich habe die Besonderheit, dass meine Tochter an der Nachbarschaftsschule hier in Leipzig ist. Und das ist ja eine der wenigen Schulen in Deutschland, was eine Gemeinschaftsschule ist und die von der ersten bis zur 10. Klasse geht. Deshalb ist sie da schon die Ausnahme und darf im Schulunterricht, also klar, Essen wird als Mensaessen angeboten. Das ist so das eine, das ist jetzt nicht unüblich, aber zumindest das Kochen, das lernen die und ist als, also ist als Unterrichtsfach mit integriert. Und bevor die kochen, haben sie sich selber eine Schürze genäht und geschneidert. Also damit sie dann auch kochen können. Das ist schon, da habe ich schon gestaunt, was die da schon auf die Beine stellen.
Müssen aber sie das für das Essen
wirklich
bezahlen?
Das ist wirklich eine Ausnahme. Ja, das ist ja. Muss also, man sagen, das ist toll, aber das ist echt eine Ausnahme.
Also deshalb sehe ich so ein bisschen, wo es auch hingehen kann. Wir haben uns auch bewusst entschieden und ich hatte das in meiner Schullaufbahn nicht. Also das erste Mal, einen Knopf annähen, das habe ich noch von der Oma mitbekommen, aber das Schneidern oder Nähen, das lerne ich gerade erst.
Ja, aber das machen natürlich also viele auch dann eben in diesen Wahlfächern, die sie ab der Klasse 8 dann eben wählen können, dass sie zum Beispiel Handarbeit haben, wo sie wirklich selbst auch Schnitte entwickeln und das dann auch machen. Und die Sachen sind sehr, sehr gut ausgestattet. Wir haben sehr, sehr gut ausgestattete Räumlichkeiten. Das ist so die eine Sache. Dasselbe gilt auch für den Werkunterricht. Also ich bin immer wieder erstaunt, mit welch großen Augen die Gäste, die ich durch die Schulen geführt habe, tatsächlich also gucken, wenn die Kinder an der Kreissäge arbeiten. Ja, das ist, glaube ich, für viele wirklich kaum vorstellbar. Ja. Ja. Aber vielleicht eine Sache, das Essen in Finnland ist nämlich bereits schon seit 1943 kostenlos. Das bedeutet, die Kinder bekommen ein Essen, eine warme Mahlzeit, heutzutage natürlich auch ein bisschen anders als damals 1943. Das heißt, da wir eine sogenannte Lernpflicht haben bis zum 18. Lebensjahr inzwischen, also es gab eine Lernpflicht bis vor kurzem, bis vor 2-3 Jahren war das, ich glaube, ich habe es jetzt nicht so ganz auf dem Bildschirm, bis zum 16. Lebensjahr, inzwischen ist es bis zum 18. Lebensjahr. Das bedeutet, dass die Kinder in alles gestellt bekommen, ja. Und das gilt für alles. Ja, der Rucksack nicht, den kaufen schon die Eltern, aber die Kinder bekommen Hefte, Stifte, das Schulessen, alle in der gymnasialen Oberstufe und in der berufsbildenden Oberstufe bekommen sie einen Laptop gestellt von der Schule. All das ist sozusagen kostenlos, ja. Das zahlt der Staat.
Oh, das würde ich mir hier auch wünschen.
Ja.
Das muss man aber auch haben, das sage ich gleich dazu, weil wir ein zentrales Abitur haben und dieses zentrale Abitur auch schon seit 1860er Jahren war das. Ich habe das Datum jetzt nicht ganz auf dem Bildschirm. Sodass tatsächlich, wenn dann Abitur geschrieben wird, und hier wird Abitur geschrieben, zentral, gilt das zum Beispiel für die Sprachen oder für die Bildungssprache Finnisch beziehungsweise Schwedisch an einem Tag. Und dann gilt es morgens früh im ganzen Land zur selben Zeit dieselben Aufgaben ganz zentral. Die dann aber auch von einer Kommission dann auch zentral beurteilt wird.
Sie haben uns jetzt sehr, sehr viel mitgegeben. Die Zeit ist wie im Flug vergangen. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich, dass wir so viel jetzt einfach wirklich auch Neues lernen konnten, was man nicht so gewusst hat, was man noch nicht irgendwo gelesen hat. Also das ist wirklich sehr, sehr schön gewesen. Und beim Zentralabitur bin ich jetzt nochmal in mich gegangen und habe gedacht, das erinnert mich sehr an das DDR-Bildungswesen. Wir haben auch ich habe auch so ein zentrales Abitur geschrieben. Wir waren von der 1. bis zur 8. Klasse gemeinsam, haben gemeinsam gelernt, wobei man, oder sagen wir mal so, ich bin keine große Anhängerin des DDR-Bildungswesens, weil es hat viele, viele schwarze Seiten gehabt. Aber es gab auch ein paar, die wirklich gut waren. Und ich finde es schade, dass man darüber jetzt nicht bereit ist, nachzudenken, Ja, weil man so ein bisschen Angst hat vor dieser DDR.
Ja. Darf ich ganz kurz darauf einhaken, weil das kommt mir natürlich eben immer wieder als Flutwelle zurück, weil man eben so ein, man nennt das im Finnischen Huhu. Und Huhu heißt direkt übersetzt das Gerücht. Und das ist ein sehr schönes, sehr schöner Begriff, dieses Huhu. Ja, weil es ein sehr lautmalischer Begriff ist. Ja, also, das heißt, dieses wirklich Huhu. Ja, es ist durch Wind wird sozusagen etwas weitergetragen. Und ein solches Gerücht ist also, dass die Finnen das DDR-System, Schulbildungssystem übernommen haben. Und da muss man sehr deutlich und sehr vehement sagen, nein, das ist nicht der Fall. Also ich habe noch den Vater der damaligen Gemeinschaftsschule, die also damals 72 eingeführt wurde, kennengelernt, der sehr, sehr deutlich das gemacht hat. Nein, das haben wir nicht. Wir haben natürlich auch dorthin geschaut. Wir haben aber in erster Linie, oder er hat das so formuliert, dass Finnland sich in allererster Linie an das schwedische, dänische, norwegische beziehungsweise die nordischen Länder gehalten hat und vor allen Dingen pädagogische Ziele angloamerikanischen Raum hatte. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht auch Überschneidungspunkte gibt. Und ich kann Sie sehr gut verstehen, Frau Tischer, dass Sie sagen, dass es schade ist, dass man so ein Tabuthema daraus macht, dass man sozusagen sich schwer tut, Dinge auch als was Positives durchaus zu benennen. Und das fällt mir auf, wenn ich Vorträge halte, insbesondere in Ostdeutschland. Wobei ich auch das natürlich als Auslandsdeutsche beurteile. Ich habe die Wende nicht miterlebt. Ich habe sie im Ausland miterlebt. Aber ich kann verstehen, dass hier etwas schiefgelaufen sein muss. Das ist meine Einstellung oder beziehungsweise meine Wahrnehmung, nicht Einstellung. Sondern meine Wahrnehmung, dass es eigentlich keinen gleichwertigen Austausch gegeben hat, wo man überlegt, was habt ihr, wo können wir die Dinge auch vielleicht zusammenbringen, wenn Sie verstehen, was ich meine.
Ja, das lassen wir jetzt einfach auch so stehen. Petra Linderoos, vielen herzlichen Dank für das wunderbare Gespräch. Dankeschön. Wir verabschieden uns von Dr. Petra Linderoos, die seit 30 Jahren in Finnland lebt und an den Universitäten Jyväskylä und Oulu lehrt.
Also gelehrt hat. Ich bin inzwischen pensioniert. Ich unterrichte nur noch Senioren und das mache ich mit großem Vergnügen. Das ist eine absolut super tolle Truppe, mit der ich zusammenarbeite. Das ist ja, und ich mache noch andere Sachen. Aber im Prinzip mein eigentlicher Lehrberuf an der Uni, die Zeit ist vorbei.
Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich.
Dies war unsere Podcast-Folge Das finnische Bildungswesen. Wir waren mit Dr. Petra Linderoos, einer Bildungsexpertin, die an den Universitäten Jyväskylä und Oulu gelehrt hat, verbunden.
Und wie immer finden Sie alle Links und Shownotes auf unserer Website www.bürgerrecht-akademie.de. Vorbeischauen lohnt sich auf jeden Fall und gerne immer her mit den Kommentaren und Fragen. Wir freuen uns.
Fürs Zuhören bedanken sich wie immer Beatrix Stark und Beate Tischer, Nadine Rangosch, die für uns die wunderbare Technik macht, sowie Iris Deetsch, Eva Riemer und Gesine Oltmanns. Und wir wünschen Ihnen wie immer, bleiben Sie neugierig.